Ja, also fangen wir mit dem wichtigsten Trend an des Jahres 2028. 60 ist das neue 40, auf jeden Fall. Ja, das können wir schon mal, da haben wir einen Haken dran. Ich freue mich, mit Ihnen für ein paar Minuten über die Zukunft reden zu können. Tatsächlich, ich bin eigentlich ein Radiomensch. Ich habe das immer geliebt. Ich habe die Bilder im Kopf geliebt, die man als Moderator in die Köpfe sozusagen, wie man sich in die Köpfe der Hörer bringen kann. Und Sie haben das gehört. Ich habe dann irgendwann gewechselt und auf eine Seite gewechselt, auf die Wissenschaftsseite. Auf die Wissenschaftsseite, die sich mit Zukunft beschäftigt und Zukunftsbilder in die Köpfe der Menschen bringt. In die Köpfe der Unternehmen, in die Köpfe der manchmal der Politiker, das ist ein bisschen speziell, aber in die Köpfe der Menschen. Und lassen Sie uns jetzt heute vielleicht für die nächsten Minuten mal über Ihr Zukunftsbild reden. Wie werden Sie im Jahr 2028 leben? 10 Jahre. Der Grund, warum ich glaube, Ihnen dann ein paar Sachen sagen zu können, ich sage es gleich, ich will Ihnen keine Antworten geben. Ja? Sie arbeiten in der Medienbranche. In der Medienbranche gibt es ganz viele Propheten mit ganz tollen Antworten. Sie brauchen nicht noch neue Antworten. Ich glaube, was Ihre Branche braucht, sind bessere Fragen. Und deshalb möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Und warum kann ich Ihnen diese Fragen stellen? Warum glaube ich das? Weil Zukunftsforscher sich natürlich mit etwas beschäftigen, was man nicht messen und nicht zählen kann. Die Zukunft ist nicht passiert. Selbst wenn einige, wie soll ich das sagen, Marktforscher immer versuchen, die Zukunft zu zählen, sie ist halt nicht da, man kann es nicht. Was können Sie mit Zukunft als Zukunftsforscher tun? Sie können mit den Menschen reden, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere. Und wenn wir über Technologien reden, Digitalisierung, all dieses Zeug, Geschäftsmodelle, dann sind das ganz klar. Einige Menschen, die mehr über Zukunft bestimmen als andere, das sind die Technologiechefs, die Strategiechefs, die Innovationschefs von großen marktprägenden Unternehmen. Und wenn Sie sehen das da oben, 1500 Internationale, wenn Sie mit denen reden und die fragen, was machst du da gerade heute, nicht Zukunft heute? Was glaubst du oder warum tust du das? Die zweite Frage und die dritte, was glaubst du, was daraus passiert? Was da alles geschieht in 5, in 10 Jahren, dann kriegen Sie ein Zukunftsbild. Und genau das tun wir. Und ich habe Ihnen von diesen 1500 einfach ein paar Gesichter, damit Sie so ein Gefühl dafür haben, woher das kommt, was ich Ihnen erzähle. Also ich habe mir davon nichts ausgedacht, kommt alles aus diesen Köpfen. Ganz oben der Europachef von Intel, Hannes Schwaderer, stellvertretend für die Computerleute. Links runter Christoph Käse für die Medien, also Axel Springer Verlag in Deutschland, ja, einer der größte deutsche Verlag, der Vorstände, Premaldesai ist harte Industrie, das ist die Stahlindustrie, ThyssenKrupp, der CFO von ThyssenKrupp. Rechts runter geht es in die Software, die Facebooks, die Googles, in der Mitte haben wir die Mobilitätsleute, ganz unten einer der weltbesten Blockchain-Programmierer, der Greg Weiler, der macht Space Travel, also ja, bereitet so Weltraumtourismus vor. Das sind die Menschen, mit denen wir reden. Aber der wichtigste Mensch für die Zukunft der Medienbranche der nächsten 10 Jahre ist der. Das ist Bennett. Bennett ist mein Sohn. Der ist 3 Jahre, also geboren 2015. Kein Science Fiction, ja? Sehe ich heute Abend wieder zu Hause. Der lebt. Und wenn Sie als Zukunftsforscher einen 3-jährigen Sohn haben, dann kommen Sie irgendwann zu diesem Gedanken, prognostizieren zu wollen, wie dieser Mensch leben wird. Und dann schauen Sie als erstes in die Statistik und die Statistik, keine Zukunftsforschung, nur die Statistik sagt Ihnen, der wird wahrscheinlich 100 Jahre alt. Und dann versuchen Sie, in das Jahr zu prognostizieren, was heute plus 100 ist, und also, oder auf sein Geburtsjahr plus 100, das ist 2115. Wenn ich nachher in der Pause mit Ihnen über das Jahr 2115 reden möchte, dann sagen Sie mir, was soll das, Science Fiction? Nee, nicht Science Fiction, der lebt bei mir zu Hause, heute Abend sehe ich den. Und wenn Sie ernsthaft versuchen, eine Prognose zu erstellen als Wissenschaftler, wie wird der leben? Und zwar, wie wird der leben im Jahr 2030, 2050, 2008 und so weiter? Ich habe Ihnen erklärt, wie wir das machen. Dann reden Sie als erstes mit den Menschen, die über sein Leben bestimmen. Also erstens die Eltern, dann die Lehrer, die Kinderärzte, die Politiker irgendwann und so, die Medienleute. Und wenn Sie mit diesen Menschen reden, dann kriegen Sie ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis heißt: Es wird alles ganz schlimm. Ja, Sozialsysteme brechen zusammen, Altersarmut, Flüchtlinge, um Gottes Willen. Ja? Und wenn Sie intensiver mit denen reden, in die Diskussion gehen, dann können Sie sich meistens mit denen einigen, dass es, naja, so ein bisschen besser wird, aber echt harte Arbeit. Ein bisschen besser, für ein bisschen besser malen wir Zukunftsforscher so eine blaue Linie. Ein bisschen besser. Ich nenne das die Prognose der Dichter und Denker. komme aus Deutschland, wir sind gern Dichter und Denker. Das wird bei Ihnen nicht anders sein. Ich sage Ihnen das deshalb, weil, wenn Sie mit anderen Menschen in der Welt reden und dieselbe Frage stellen, dann kriegen Sie eine andere Antwort. Wenn Sie mit den Technologieentwicklern reden, in Shenzhen, in China, in Silicon Valley, in Tel Aviv und so weiter, dann kriegen Sie die Rückfrage, warum gehst du davon aus, dass der nur 100 Jahre leben wird? Der wird mindestens 120 leben, wahrscheinlich 150. Und in der Lebenszeit dieses Kindes werden wir auf der Welt, also wir Menschen, einige der großen Menschheitsprobleme lösen, nämlich Hunger, Wasser, also Trinkwasser, Energie, werden wir lösen. Technologisch waren wir noch nie so dicht dran. Und dann haben Sie eine Prognose, die geht so exponentiell. Und ich zeige Ihnen diese zwei Prognosen, weil die Wahrscheinlichkeit ganz hoch ist, dass hier in diesem Raum beide Prognosen versammelt sind. Einige denken, oh, das wird echt schwer. Und einige denken, wow, das geht richtig ab. Und die Frage ist, wer hat recht? Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer recht hat. Ich weiß nur, dass diese Lücke zwischen dem Inkrementellen und dem Exponentiellen prognostizieren, dass diese Lücke total spannend ist. Weil diese Lücke bedeutet Veränderung. Und diese Lücke heißt, entweder Sie haben eine große Chance oder es ist eine große Gefahr. Und je nachdem, wie Sie sich diese Frage beantworten, ob das eine Chance oder eine Gefahr für Sie ist, werden Sie Zukunft gestalten oder gestaltet werden. Und jetzt lassen Sie uns mal kurz auf die Chancenseite gehen. Lassen Sie uns mal kurz schauen, was passieren würde, wenn, wie wir Zukunftsforscher denken, diese exponentielle Prognose gewinnt, weil da so viele Ressourcen, so viel Geld drinsteckt, dass sie das in die Welt treiben. Und jetzt lassen Sie uns kurz über Technologie reden. Ich rede nicht, und das sage ich gleich vorweg, ich rede nicht über einen Computer, das ist das Bild, das kennen Sie alle, ich rede nicht über einen Computer, der im Beantworten von allgemeinen Wissensfragen, also in einer Gameshow, besser ist als Menschen. Diesen Computer gibt es, den gibt es schon lange, das war 2011, also vor 7 Jahren. Das ist Vergangenheit, ja? Glauben Sie bitte nicht, dass das Zukunft sei, das ist Vergangenheit. Wir springen mal in die Gegenwart. Was ist Gegenwart technologisch? Genau dieser selbe Computer, den haben die an eine Uniklinik gebracht in den USA, der hat jegliches Wissen über Krebs, die Krankheit, gelernt. Und wenn Sie heute mit Ärzten reden, dann sagen die Ihnen, der ist heute der weltbeste Krebsdiagnostiker, der ist besser als jeder Mensch. Ja? Der macht Ihnen eine bessere Diagnose und eine bessere Therapie. Das ist nicht Zukunft, das ist heute. Was auch heute ist, das haben Sie vor 2 Wochen gesehen nach dieser Google-Konferenz, wahrscheinlich haben Sie dieses Video auf Social Media gesehen, ja, wo der Google-Chef auf der Bühne steht und den neuen Google-Assistenten in einem Friseurladen anrufen lässt. Haben Sie das gesehen? Einige, ja. Ich spieße Ihnen nochmal vor, so zur Erinnerung. Schauen Sie mal hin.
60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. So what you're going to hear is the Google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
This is heute. Ja, ich habe Ihnen das nur gezeigt, weil das heute ist. Das ist nicht Zukunft. Wenn Sie in unsere Bücher schauen, wir machen das ja schon eine ganze Weile, wir haben genau vor 10 Jahren, im Jahr 2008, in einem Buch, was über das Jahr 2020 prognostiziert hat, prognostiziert, dass genau das auftritt. Und zwar im Massenmarkt, dass das überall ist. Wir können das in 2 Jahren, 2020, nochmal prüfen, ob das bei Ihnen auf dem Smartphone ist. Bei all denen, die sich 2020 ein neues Smartphone kaufen, ist das drin. Und als die Musikindustrie oder das größte Musikmagazin in Deutschland, die Musikwoche, Musikwoche, dieses Buch gelesen hatte, haben die mich gefragt, kannst du nicht mal eine Prognose machen über Radio? Wie wird Radio 2020 aussehen? Und da haben wir verschiedene interessante Dinge prognostiziert, unter anderem, dass die Radiosender, die Programmchefs der Radiosender, danach streben werden, anfangend im Jahr 2020 die Stimmmodulation ihrer Kultmoderatoren, die Rechte an der Stimmmodulation zu bekommen, um sie elektronisch durch Computer modulieren zu lassen. Damals haben alle gesagt, ja, die spinnen völlig. Ja? Heute sagen auch noch viele, die spinnen völlig. Aber lassen Sie uns mal noch 2 Jahre warten, was dann passiert. Ich habe noch über heute, ich habe noch nicht über Zukunft geredet. Ja? Wir sind noch beim Heute. Was ist Zukunft? Schauen Sie, ich habe jetzt über diesen Watson-Computer geredet. Mein Job ist es ja, mit den Menschen zu tun zu haben, die da immer weit vorn sind. Eric ist einer der Väter dieses Computers, der Director der IBM Watson Group. Und wenn Sie mit Eric über die Zukunft reden, über das Jahr 2020, dann sagt er als erstes, erstens das, was Sie gerade gesehen haben, diese elektronischen Assistenten, wo Sie nicht mehr unterscheiden können, ist das ein Mensch oder eine Maschine, wird standardmäßig eingebaut sein in Ihrem Betriebssystem. Zweitens, dieser Watson-Computer, der Ihnen bessere Antworten gibt auf Ihre Fragen als Menschen, ist zum Smartphone geworden, hat die Größe eines Smartphones bekommen und den Preis eines Smartphones. Jeder von Ihnen, der sich 2020 ein neues Smartphone kauft, kauft sich dieses Zeug. Und das sind statistisch gesehen, weiß nicht, ungefähr 40%, glaube ich. Die anderen 40 ein Jahr später und so weiter. Ja. Also, was ich Ihnen damit sagen will, ist, diese verrückte technologische Entwicklung, die geht weiter. Wenn Sie den fragen, was hat das für Geschäftsmodelle, wir reden ja über Geschäfte, was hat das für Auswirkungen für Geschäftsmodelle, sagt er, ihr werdet das als erstes sehen bei so Hotlines, wo man so anruft, ja, also so in Callcentern. Als Kunde hat man ein Problem, ruft da an und der sagt, meine Technologie wird 80% der eingehenden Anrufe vorhersehen, bevor es klingelt. Im Hintergrund ist Datenanalyse. Und jetzt muss man sich das vorstellen, was heißt das? Für mich als Kunde, Jansky hat ein Problem, ruft da an. Auf der anderen Seite sitzt so ein Callcenter-Agent mit so einem Headset auf dem Kopf. Es klingelt, der kriegt auf dem Bildschirm, das ist der Jansky, der hat wahrscheinlich das Problem und wenn er das Problem hat, ist das die Lösung. Ist das gut oder schlecht? Moment. Wenn Sie als Kunde da anrufen, kriegen Sie beim ersten Mal eine Lösung. Vergleichen das mit früher, wo Sie 5-mal angerufen haben, mit 5 verschiedenen Menschen geredet haben und keine Lösung bekommen haben. Also nicht bei Ihnen, bei den anderen natürlich. Ja? Klar. Können Sie als gut empfinden, weil ich kriege beim ersten Mal eine Lösung. Aber was sagen Sie als Callcenter-Agent, der hier sitzt? Da sagen Sie, ja, und was habt ihr jetzt mit mir gemacht? Habt ihr mich jetzt gedowngradet oder was? Bin ich jetzt zum Vorleser geworden? Und beide haben recht. Zurück zu diesem Beispiel mit dieser Krebserkennung. Wenn es einen Computer gibt, der Krebs besser erkennt als ein menschlicher Arzt, ist das gut oder schlecht? Für Sie als Kunden in diesem Bereich, die meisten von uns haben eine statistisch berechenbare Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Das ist nicht schön, aber ist halt so. Wenn dieser Computer Krebs eher erkennt und Ihnen eine bessere Therapie macht, gut oder schlecht? Sie können ein paar Jahre länger leben, finden die meisten von Ihnen wahrscheinlich gut. Aber was sagt der Krebsarzt, der Anbieter? Der sagt, und ich? Und genau zwischen diesen beiden Welten entsteht Zukunft. Und meine erste Frage, die ich Ihnen tatsächlich stellen möchte, ist, aus welcher dieser beiden Welten schauen Sie auf die Zukunft? Wo stehen Sie, wenn Sie Ihre Zukunft anschauen? Weil Sie werden unterschiedliche Bilder sehen. Übrigens, diese Amazons und die Googles und so weiter, die schon genannt sind, die stehen immer hier. Warum? Weil hier mehr Menschen sind, weil ich hier mehr Menschen nützlich sein kann und mehr Geld verdienen kann. Ist Ihre Entscheidung. Aber Sie werden unterschiedliche Zukünfte sehen. Und zurück zu dem hier. Sie wissen, oder wer sich technisch auskennt, der weiß, dass dieser Watson-Computer schon lange nicht mehr, heute schon lange nicht mehr der weltbeste Supercomputer ist. Der heute weltbeste ist Chinese. Sieht so aus, da links. Ist ein halbes Fußballfeld groß, wird über die nächsten 5 bis 10 Jahre abgelöst durch Quantencomputer. Keine Angst, ich mach jetzt keine Wissenschaftsvorlesung. Sie sollen nur wissen, was das heißt. Quantencomputer gibt es schon, sehen so das rechte Bild, ja, sehen so aus. Die sind in 5 bis 10 Jahren, genau wissen wir es nicht, aber irgendwann in dieser Spanne, also vor 2028, sind die vom Preis-Leistungs-Verhältnis günstiger als ihre heutigen Computer. Und wohin führt das? Das kann man heute schon sehen, weil die ersten Projekte mit Quantencomputern sind schon gemacht worden. Von Martin unter anderem. Martin Hoffmann ist der CIO von Volkswagen. Und der hat so einen Quantencomputer genommen, Das war das erste kommerzielle Quantencomputerprojekt. Vorher gab es Geheimdienst- und Militärprojekte. Das erste kommerzielle war der. Der ist mit dem Ding nach China gefahren, nach Peking. Und hat gesagt, ich stehe auf der Seite, ich will vielen Menschen Gutes tun. In Peking gibt es viele Menschen, die haben viele Probleme. Eins dieser Probleme heißt Stau. Der hat gesagt, ich mache den Stau weg. Es soll in Peking keinen Stau mehr geben. Was hat er gemacht? Der hat sich von Taxis, die so rumfahren und irgendwelche Daten durch die Gegend funken, hat er sich die Daten genommen, Echtzeit, hat die in den Computer gepackt und aus diesen Daten der Taxis konnte dieser Computer errechnen, wie sieht die Verkehrssituation in Peking in 45 Minuten aus. Wenn Sie jetzt wissen, wie das in 45 Minuten aussieht, dann können Sie jetzt steuern. Dann senden Sie jetzt zwei Kommandos an jedes angeschlossene Auto, nämlich erstens, wie schnell sollst du fahren und zweitens, welche Route sollst du fahren. Das eine schicken Sie da lang, da lang, da lang, da lang. Im Pilotprojekt zwischen Peking Flughafen und Innenstadt gab es keinen Stau mehr. Das könnten Sie mit diesem heutigen Supercomputer auch machen. Der braucht zur Berechnung allerdings 40 Minuten. Da können Sie nicht mehr steuern. Der Quantencomputer braucht 3 Sekunden heute, 2020 wahrscheinlich 70 Millisekunden. Das, was ich Ihnen einfach nur damit sagen möchte, ist, falls es stimmt, dass diese Quantencomputer billiger sind als Ihre heutigen Computer, falls es stimmt, dass die in jede Branche hineingedrückt werden, falls es stimmt, dass jede Branche dadurch immer die nahe Zukunft prognostizieren kann, was macht das mit Ihrer Branche? Was macht das mit Radio? Wenn Sie wissen, welche Musik ich in einer halben Stunde gern hören möchte, wenn Sie wissen, welche Informationen ich in einer halben Stunde gern hätte, in welcher Stimmungslage ich bin, für welche Werbebotschaft ich offen bin und für welche nicht, wie würde das Ihr Geschäftsmodell verändern? Das ist eine der zentralen Fragen aus meiner Sicht, die wir uns langsam stellen müssen. Und wir müssen, auch das ist eine, wie soll ich das sagen, auch das ist für uns Zukunftsforscher eine wichtige Sache, wir müssen vom Richtigen reden. Ich bin relativ häufig inzwischen auf, also das war vor 15 Jahren schon mal so, inzwischen wieder, auf Medienkonferenzen unterwegs. Und dort wird viel von Vernetzung gesprochen, ja, und in anderen Industrien von Industrie 4.0 und was weiß ich. Und ich glaube, wir reden vom, es gibt ein Missverständnis und ich nenne das das europäische Missverständnis. Weil wir glauben immer, Digitalisierung sei, wir müssen alles vernetzen. Die Politiker legen Glasfaserkabel in die Erde und die Versicherungsvertreter kriegen alle so eine Tablets in die Hand. Das ist Vernetzung. Hier sehen Sie ein Bild, was Vernetzung bedeutet. Das heißt, also es ist eine Fabrikhalle, ja, da sind die Menschen, das sind die grünen Bubbles und die Maschinen, die weißen Bubbles und die reden auf gleicher Augenhöhe miteinander und entscheiden. Und das ist angeblich Digitalisierung. Das ist falsch, das stimmt nicht. Das ist Automatisierung. Und Automatisierung passiert bei Ihnen überall. Passiert in den Radios, passiert in den Marketingabteilungen und überall dazwischen, in den Agenturen. Das ist aber nicht Digitalisierung. Digitalisierung ist was anderes. Digitalisierung ist ein Flughafenbetreiber, als Beispiel. Der arbeitet auf einem intelligenten Betriebssystem, also einer Software. Und diese Software prognostiziert, ich brauche in 10 Minuten an Gate 2 einen Mensch mit Kompetenz A und einen Mensch mit Kompetenz B und die Maschine. Und in 35 Minuten brauche ich an Gate 13 wieder den Mensch mit Kompetenz B und einen mit Kompetenz C und die Maschine. Also die Software prognostiziert die nahe Zukunft und Prozesse und Menschen richten sich danach. Und jetzt sind Sie keine Flughafenbetreiber, ich weiß. Deshalb zeige ich Ihnen ein paar Logos aus Deutschland. Die kennen Sie oder einige davon. Und Sie sehen, das sind viele Händler. Das ist übrigens nicht Zukunft, das ist ein Auszug aus der Kundenliste des deutschen Marktführers für Predictive Enterprise Software. Das ist die Software, für die ich gerade beschrieben habe. Die arbeiten heute damit. Und Sie sehen viele Händler, warum? Viele Supermarktbetreiber. Weil diese Software diesen Supermarktbetreibern sagt, du wirst am nächsten Samstag das Produkt Glas ohne Wasser, das Produkt A in der Anzahl 200 verkaufen. Und am nächsten Mittwoch wirst du es nur noch in der Anzahl 61 verkaufen. Woher weiß ich das? Also als Software, aus den Nutzerdaten der Vergangenheit, aus Kalenderdaten der Zukunft, Wetterdaten der Zukunft und noch 2, 3 anderen Datenarten. Und wenn Sie anfangen als Hersteller oder als Anbieter von Supermärkten sozusagen mit dieser Software zu arbeiten, dann verändern Sie Ihre Prozesse. Zuerst das Bestellen, dann die Logistik, die Lagerhaltung. Dann gehen Sie vor in den Preis und fragen die Software, Mensch, du, kannst du mir nicht den idealen Abverkaufspreis berechnen? Der kann sich halbstündlich ändern, ich will halt viel verkaufen. Und dann sagt die Software, klar, dafür bin ich doch gemacht. Dann gehen Sie irgendwann zu Ihrem Lieferanten und sagen, Max, du, wir gehen wieder mal auf den Golfplatz und ich mag dich echt, aber ich bestelle jetzt nur noch, was die Software mir sagt. Und dann sind Sie ein Predictive Enterprise. Und meine Frage an Sie ist, welche Rolle spielen Sie in diesem prognostizierenden, von Computern gesteuerten System? Und Sie werden gleich sehen, dass das nicht für alle gilt. Ja? Also für all diejenigen, die jetzt gerade gedanklichen Ausweg suchen, warten Sie 2 Minuten, kommt gleich. Vorher kommt noch eine Frage. Nämlich die Frage, die mir von Journalisten relativ häufig gestellt wird. Wann in dieser verrückten Technologieentwicklung, wann wird es soweit sein, dass diese Computer das menschliche Intelligenzniveau erreichen? Also wann sind die, wenn wir jetzt unseren Durchschnitt in der Intelligenz hier bilden würden, wann sind die besser? Und vor 3 Jahren hätte ich Ihnen noch gesagt, du, also frag die Science-Fiction-Leute, ich bin Wissenschaftler, ich sage dazu nichts, ich habe damit nichts zu tun. Das ist Science-Fiction. Heute sehen Sie da Zahlen, Prognosezahlen. Und Sie sehen die Google-Leute, Silicon Valley, die prognostizieren, dass das zwischen 2030 und 2045 passiert. Die sind immer sehr optimistisch. Wenn Sie weltweit eine Umfrage unter den weltbesten KI-Initiativen machen, also den Entwicklern, die diese künstliche Intelligenz entwickeln, die besten weltweit, kriegen Sie die Prognose zwischen 2050 und 2090. Warum gibt es zwischen denen einen Unterschied? Weil Google eine von 5 Companies ist, die weltweit gerade einen Quantencomputer entwickeln und die anderen nicht. Und ich weiß trotzdem nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, welche dieser Zahlen stimmen. Sie auch nicht. Ich sage Ihnen nur, es ist egal, welche dieser Zahlen stimmen. Weil egal, ob Sie sich gerade für die größte oder die kleinste entschieden haben, sie liegen alle in der Lebensspanne meiner Kinder. Das sind die anderen 2. Ich habe 3. Also Zukunftsforscher hat 3 Kinder. Ja, das ist toll. Alles wird gut. Aber irgendwann, wahrscheinlich in Ihrem Leben, werden wir uns die Frage, wie Menschen uns die Frage stellen, wie verhält sich die Menschheit als zweitintelligenteste Spezies auf dieser Welt? Und wir müssen das nicht heute diskutieren, weil wir haben noch 30 Jahre Zeit. Ja? Irgendwann kommt die Frage. Und ich sehe nicht, mich das mit dem Lächeln sagen, weil wir haben noch 30 Jahre Zeit. Wir haben echt Zeit, uns mal um wirklich wichtige Fragen zu kümmern, die über die heutige Regierungsbildung hinausgehen, sozusagen. Ja? Lassen Sie uns zurückkommen auf das Jahr 2028. Sie sehen einen Morgen im Leben meiner Tochter. Sie haben Tara gesehen. Tara ist dann 17 Jahre alt. Und Sie sehen, der Wecker sah ein bisschen anders aus. Ja, der ist dreidimensional geworden. Als nächstes wird es hell. Jalousie geht auf, aber es gibt keine Jalousie, sondern das Glas in sich wird transparent. Und jetzt macht sie einen Handgriff, den Sie alle nicht kennen. Sie schaltet ihren Schrank an. Irgendwelche Dinge anzuzünden, macht Dinge, die völlig sinnlos sind, ehrlich gesagt. Ja. Dinge anzuschalten, die wir heute noch nicht anschalten können, wird eine echt wichtige Sache im Jahr 2028. Und ich zeige Ihnen diese ganz kurze Sequenz nicht, weil ich Ihnen Technologiefilme zeigen will. Die können Sie sich selber bei YouTube anschauen. Das ist darum nicht. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Und die Frage lautet, wer von Ihnen braucht Fensterglas, was transparent wird und wieder zurück und damit Gardinen und Jalousien ersetzt? Wer hätte das gern? Oh, Sie sind ein innovatives Publikum. Ja, das ist ein bisschen mehr, als man bei Marktforschung. Vielen Dank. Ein bisschen mehr, was man bei Marktforschung kriegt. Bei normaler Marktforschung kriegen Sie an der Stelle 5%. Das sind die Verrückten. Und Sie kriegen 95% normale. Die sagen, so ein Blödsinn, ich habe eine Gardine. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Haben die 95% recht oder die 5%? Bei Ihnen waren es vielleicht jetzt so 15 zu 85. Wer hat recht? Die letzten, die an 95% geglaubt haben, hießen Nokia. Ernsthaft, es gab, also 2007 sind wir jetzt, da wurde das iPhone eingeführt, ja? Gab es Riesenmarktforschung und die, also viele, und die sagten alle, zwischen 80 und 90% sagten die Menschen, nein, ich will nicht mit diesem Touch, ich brauche was, wo ich drücken kann, weil ich will ja telefonieren. Ja, die dachten, telefonieren hätte was mit Tastendrücken zu tun. Wir Menschen können uns nicht vorstellen, wie wir uns verhalten in der Zukunft in Situationen, wo es ein bisschen anders geworden ist. Deshalb ist Marktforschung für die Zukunft schwierig. Zweite Frage. Wer von Ihnen braucht einen Spiegel, der mich erkennt, wenn ich davor stehe, die Dinge, die da drin sind und die ich davor halte, und mir ein Angebot macht, was ich anziehen soll? Das sind mehr. Das ist meistens so. Für die, die gerade nicht die Hand gehoben haben, Sie kennen sicherlich Männer. Und Sie kennen Männer, die ab und zu mal so einen Anzug hier anziehen müssen. und früh ein bisschen hektisch mit einer Frage vor dem Spiegel stehen, nämlich der Frage, geht das so? Ja? Moment, wir müssen digital denken. Digital heißt diese Frage, auf einer Skala von 1 bis 10 kriege ich 6 Punkte oder nur 3? Ja, bei 6 darf ich zur Tür, bei 3 nochmal zum Schrank. Und das ist nicht 100%, nichts ist 100% in der Zukunft. Ich würde sagen 30, 35 vielleicht, steigend allerdings. Und wenn es diese Menschen gibt, die einen Schrank fragen, ob das so geht, dann möchte ich sie auf etwas hinweisen. Diese Menschen fragen jemanden anderen nicht mehr. Den Berater beim Herrenausstatter. Oder Ehefrau, Ehemann, also es gibt natürlich auch für Frauen, ja, ist ja klar. Bei denen gehen wir Zukunftsforscher davon aus, dass Vertrauen, das ist das, wonach, also was ja der Treiber von Werbung und Marketing ist, der Aufbau von Vertrauen, dass Vertrauen sich verschiebt, nämlich von Menschen auf Geräte. Warum? Das klingt furchtbar, ja? Also Vertrauen von Menschen auf Geräte. Warum? Das gilt nur, das will ich Ihnen gleich sagen, das gilt nur, wenn Geräte Ihnen bessere Antworten geben. Wenn dieser Spiegel mir eine bessere Antwort zu dieser Frage, geht das so, gibt, als ein Berater beim Herrenausstatter. Sonst gilt das nicht. Und ich will Sie aber mitnehmen in die Welt, in die Gedankenwelt von Zukunftsforschern, warum wir uns total sicher sind, dass das so wird, dass Geräte uns bessere Antworten geben. Und das hat ein bisschen was mit Daten zu tun. Ohne jetzt zu tief da reingehen zu wollen, Sie haben natürlich auch alle mit Daten zu tun. Wahrscheinlich mehr als so die Masse der Menschen, mit denen ich sonst rede. Sonst geht es mir oft so, ich komme in Unternehmen rein, und die haben mich für Innovationsprojekte gerufen oder Strategieentwicklung, was weiß ich was. Und ich fange mit denen an zu reden und ich stelle so als erstes fest, die haben eine komische Vorstellung von Daten. Die denken, Daten sind Worte und Zahlen in Tabellen. Und dafür gibt es ein tolles Wort, das heißt Datenbank. Und das ist nicht, das kennen Sie alle, ja? Das ist nicht falsch, ist nur komisch. Ist deshalb komisch, weil diese Vorstellung von Daten 60 Jahre alt ist. Die kommt aus der Entstehungszeit von Computern. Die Leute, die heute, und Sie sind, also viele von Ihnen sitzen hier, die das so machen, die digitales Geschäft betreiben, die wissen, dass diese statischen Daten in diesen, also diese Worte und Zahlen in den Tabellen, quasi keine Relevanz mehr haben. Die einzige Relevanz ist, dass wenn ich ein Päckchen oder einen Brief schicke, der an der richtigen Stelle ankommt. Aber für die Frage, wie sich Menschen entscheiden, wofür, wogegen und so weiter, sind andere Daten interessant. Das sind Echtzeitdaten. Echtzeitdaten sind jetzt in dieser Sekunde. Jansky steht hier, denkt das, sucht das, redet darüber und so weiter. Das sind Echtzeitdaten, die waren vor 20 Minuten noch nicht da und sind in 20 Minuten die meisten davon wieder irrelevant. Aber jetzt sind sie relevant. Und all die Großen, über die wir immer reden, so die Amazons und Googles, die machen ihr Geschäft heute mit Echtzeitdaten. Aber das ist nicht Zukunft. Sie sehen, ich habe dabei Zukunft geschrieben, schneller als Echtzeit. Und das ist jetzt wieder, ja, da können Sie wieder sagen, Science Fiction, was ist schneller als Echtzeit? Wir können ja keine Zeitreise zurückmachen, das geht ja nicht. Vorsicht. Falls Eric Brown von IBM, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, es hinbekommt, dass sein Computer 80% der Anrufe vorhersieht, bevor es klingelt, dann ist er schneller als Echtzeit. Und falls der es hinbekommt, dass er seine Technologie in jede, was er gerade macht, in jede Branche hineinschiebt, zu kleinen Kosten, dann sind Sie schneller als Echtzeit. Und meine Frage ist, wie funktioniert Ihr Geschäft in einer schneller als Echtzeitwelt? Auf dem Weg dahin übrigens wird sich Ihr Verständnis davon, was Daten sind, wo sie herkommen, was man damit machen kann, verändern. Ich meine, das ist nichts Neues, das ist schon immer so. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass das weitergeht. Das nächste habe ich dahin geschrieben, menschliche Emotionen. Ja? Also Geräte erkennen Gesichtsausdrücke oder aus Stimmmodulation, wir reden ja über Audio, mit Stimmmodulation geht das genauso. Die erkennen ihren Emotionszustand und reagieren anders. Sagen Sie nicht, dass man das verbieten soll, weil in Oberklassewagen, also Autos, ist das schon eingebaut. Das ist schon da, es ist nur teuer. Das Einzige, was in den nächsten 5 Jahren passiert, das wird billiger. Mittelklasse, überall. Das Übernächste, also dazwischen gibt es kleine Schritte, das Übernächste Große sind menschliche Gedanken. Geräte erkennen Gedanken. Und das ist jetzt wieder Science Fiction, das denken viele von Ihnen, deshalb habe ich Ihnen das einfach mitgebracht, dieses Gerät hier. Das ist eine, vielleicht kennen Sie das Bild, was Sie da oben sehen. Das ist ein Jahr alt. Damals hat eine Managerin von Facebook auf einer Facebook-Konferenz, auf einer Entwicklerkonferenz behauptet, wir werden künftig Facebook nicht mehr mit Tippen steuern, sondern durch Gedanken. Und die haben da eine große Abteilung drauf und so weiter. Wir Zukunftsforscher haben da gesagt, ach ja, endlich sagt's mal jemand sozusagen. Weil ich, also in dem Fall wirklich ich persönlich, habe vor 7 Jahren einen Innovator Award verliehen für dieses Gerät. an eine vietnamesische Forscherin. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, geht heute nicht, aber wenn ich, was weiß ich, einen ganzen Tag in einem Unternehmen bin, hole ich meistens jemanden nach vorne, setze dem dieses Ding auf den Kopf und dieser jemand beginnt, es dauert so 10 Minuten ungefähr, beginnt einen Computer zu steuern allein durch Denken. Denk links, Maus geht nach links, denkt rechts, rechts und so weiter. Wenn Sie das eine 1,5 Stunden, 90 Minuten trainieren, können Sie ein Computerspiel steuern, allein durch Denken. Das misst Ihre Hirnströme, ja, und erkennt die Muster und durch diese Muster steuern Sie. 90 Minuten Computerspieler, wird übrigens von Computerspielern gekauft, kostet $290, ja, also die Hälfte Ihres Smartphones. Oder wenn Sie ein iPhone haben, neues, ein Viertel Ihres Smartphones. Geht. Sie können vor, zurück, links, rechts springen, schießen, was man so braucht im Computerspiel. Ja. Geht. Sie können auch Autos damit fahren, habe ich auch gesehen. Das ist einfacher als Computerspielen. Sie müssen nämlich nicht springen und nicht schießen. Ja, manchmal jedenfalls. Und ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, dass Boeing, also der Flugzeughersteller, dieses Ding Piloten aufsetzt in Flugsimulatoren und die starten und landen damit große Flugzeuge. Und jetzt ganz, noch mal ganz im Ernst, ist das gut oder schlecht? Stellen Sie sich vor, Sie steigen in Ihr nächstes Flugzeug, gehen da rein, schauen nach links und da hat so ein Pilot dieses Ding auf dem Kopf. Haben Sie ein gutes Gefühl? Moment, die Geschichte geht weiter. Sie setzen sich hinter. Business Class oder Economy, ganz wie Sie möchten. Sie setzen sich hin, schauen nach vorne und der beginnt zu fliegen mit diesem Ding auf dem Kopf. Gutes Gefühl? Ja. Einige. Dieses Gerät kennt nach ein paar Wochen Benutzung die typischen Hirnstrommuster dieses Piloten beim Fliegen. Und falls dieser Pilot ausbricht aus seinen typischen Hirnstrommustern und denkt, ich crushe dieses Flugzeug jetzt in den Bergen, leider schon mal vorgekommen, dann erkennt dieses Ding den Fehler wahrscheinlich, bevor er gemacht ist und verhindert ihn. Gut oder schlecht? Als Kunde da hinten in der Economy oder Business sagen Sie jetzt super, ja? Wenn Sie es nicht super sagen, dann haben Sie ein Problem gerade, weil es rettet Ihr Leben. Wenn Sie als Pilot davon sitzen und die Austrian oder die Lufthansa oder wer auch immer sagt Ihnen so, jeden Tag 8 Stunden dieses Ding auf den Kopf, da kriegen Sie eine Selbstzweifelkrise. Ja? Und zwischen diesen beiden Welten entsteht Zukunft. Aus welcher Welt sehen Sie Ihre Zukunft? Und was passiert eigentlich, wenn das stimmt, dass diese Quantencomputer und die Datenanalyse irgendwie zusammenkommen? Was könnten wir noch prognostizieren? Ich habe mal ein paar Vorschläge. Können wir die Einbruchswahrscheinlichkeit in Straßen prognostizieren, um sie dann zu verhindern? Selbstverständlich, das wird schon gemacht. In Zürich, in Nürnberg, in London, da ist dieses Bild entstanden. Nichts Neues. Können wir die Zukunftssicherheit von Regierungsbeschlüssen prognostizieren? Könnten wir, wird noch nicht gemacht, dummerweise. Ja? Die Krankheitsansteckungsgefahr in Kitas, selbstverständlich, die Marseille-Neigung der Europa, Sie erinnern sich an Salzburg, das letzte, ja? Natürlich können wir das prognostizieren. Können wir die Musikstimmung und den Infobedarf eines einzelnen Radiohörers in 1/2 Stunde prognostizieren? Selbstverständlich. Können wir das gewünschte Intelligenzlevel, also das von diesem Hörer gewünschte Intelligenzlevel der Moderatorensprüche prognostizieren? Selbstverständlich können wir das. Und können wir die Aufnahmebereitschaft für bestimmte Werbebotschaften prognostizieren? Natürlich. Wir brauchen nur die richtigen Daten und die richtigen Computer. Und das Letzte, den Kündigungswillen von Mitarbeitern im Unternehmen, auch das wird schon wieder gemacht. Das ist, ja, also das Erste und das Letzte, das ist heute, das Dazwischen ist Zukunft. Und was macht das mit Ihrem Geschäft? Ganz kurz zurück zu einer Frage, weil es die Basis ist. Warum habe ich gesagt, Menschen vertrauen dieser Technik mehr als anderen Menschen? Das ist doch verrückt. Ich will Ihnen dazu noch mal eine Idee geben. Sie sehen dort einen Finanzassistenten, das ist eine Software. Geben Sie auf Ihr Smartphone oder auf Ihr Laptop und geben dieser Software Daten, also Zugang zu Konto und Kreditkarte. Nur lesen, nicht überweisen, ja, nur lesen, klar. Dann liest dieses Ding, macht irgendwelche Budgets, das interessiert die Finanzer unter uns, die anderen nicht. Das, was alle interessiert, kommt am Ende. Am Ende sagt dieses Ding, Jansky, du bist doof. Und ich meine das genauso kurz und salopp, wie ich das sage. Du bist doof, weil im Vergleich zu allen anderen, die mich benutzen, verlierst du jedes Jahr $1,358. Wie lange lassen Sie sich von diesem Ding sagen, dass Sie doof sind? Wann drücken Sie zum ersten Mal da, wo das Cover steht? Bisher war alles kostenlos, übrigens. Ne? Jetzt verdienen die Geld. Weil mit den 2, 3 Klicks auf das Cover verändern Sie in diesem Fall Ihren Kreditgeber, im anderen Fall ihren Stromtarif, ihren Telefontarif, ihren Versicherungstarif, im B2B-Bereich ihren Standardlieferanten. In ihrem Bereich? Eine Idee? Denken Sie sich selber. Der Grund, warum Menschen das benutzen, ist nicht das, was ich immer höre. Ich höre immer, diese Digitalisierung macht die Welt komplex und wir müssen unsere Kunden davor schützen und uns selbst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Welt ist komplex, müssen wir nicht drüber reden. Digitalisierung reduziert Komplexität. Und zwar auf ein Minimum. Auf zwei Aussagen, du bist doof, drücke hier, bist du nicht mehr doof. Oder nicht ganz so doof, machst einen Fehler, drücke hier, ich korrigiere automatisch deinen Fehler. Plötzlich können Menschen mit komplexen Situationen, nämlich der Frage, was ist weltweit für mich der beste Kreditgeber, umgehen. Darum vertrauen sie digital. Zweites Beispiel, das ist ein Analytic, ist ein kleines Startup von Deutschen inzwischen in San Francisco. Die machen nichts anderes, ich habe da ein bisschen Geld reingesteckt, deshalb kenne ich die Geschichte ganz gut. Die machen nichts anderes, als sich Röntgenbilder der Brust anzuschauen, also der Lunge. Die sind auf der Suche nach Lungenkrebs. Und ich erzähle Ihnen nicht die ganze Geschichte, ich mache es ganz kurz. Die vergleichen, was erkennt diese Software, also diese künstliche Intelligenz, und was erkennen menschliche Ärzte, Radiologen. Links, die linke Spalte ist die Software, die rechte Spalte sind die Radiologen. Zwischenergebnis, die sind noch lange nicht am Ende, Zwischenergebnis, die Software erkennt Lungenkrebs 2 Jahre eher und 50% genauer als menschliche Ärzte. Ich rede über Vertrauen. Wem möchten Sie vertrauen? Wem möchten Sie Ihre Röntgenbilder schicken? Letztes Beispiel, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Die haben ein interessantes Projekt gemacht. Die haben über ein Dreivierteljahr lang neben den Entscheidungen der Richter herlaufen lassen, die haben dem halt dieselben Informationen gegeben, künstliche Intelligenz, und wollten wissen, an welcher Stelle hätte der Richter gleich entschieden, der Computer gleich entschieden und an welcher Stelle anders. Ergebnis, typisches Pareto-Prinzip, 80% der Entscheidungen hätte der Computer gleich getroffen, 20% anders. Und was machen wir jetzt damit? Wenn Sie wirtschaftlich denken, dann kommen Sie irgendwann zu dem Schluss, naja, die 80%, die hätten wir schneller und billiger haben können. Dann kann der Computer entscheiden. Das ist die einfache Übung. Die schwierige Übung sind die 20%. Weil bei den 20% die Frage ist, wer hat Recht? Der Mensch oder der Computer? Ich weiß es nicht. Aber wir werden irgendwie eine Antwort finden müssen. Und übrigens an dieser Stelle kommen ganz viele, und das sehen Sie auch im Fernsehen und in den Medien inzwischen, ganz viele, die sagen, um Gottes Willen, die nehmen uns all die Arbeit weg, die Computer, und wir werden alle arbeitslos, und wenn die intelligenter sind, ist alles ganz schlimm. Kann ich Ihnen noch 2 Stunden drüber reden, keine Angst, mache ich nicht. Ich will Ihnen einfach nur mit ein paar Zahlen aus Deutschland zeigen, dass das Quatsch ist, dass das nicht stimmt. In Deutschland, mit ein bisschen Verzögerung auch bei Ihnen, gehen wir in einen Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung. Grund, die Babyboomer-Generation, ganz viele gehen aus dem Berufsleben raus, die gehen in Rente, von unten kommen weniger nach, ergibt ein Minus. Wir haben Vollbeschäftigung bis ungefähr 2040, bis 2045. Und dann beginnt tatsächlich künstliche Intelligenz, Jobs zu übernehmen, in Masse. Bis dahin, Vollbeschäftigung heißt, jeder, der arbeiten will, hat einen Job. Bisschen abhängig von der Einwanderung und Zuwanderung, ist klar. Ja? Das will ich Ihnen nur so als Gedanken mitgeben, nicht, dass Sie sagen, wir müssen alle Angst haben. Nee, für die nächsten 30 Jahre ist alles super, aber wir müssen in den nächsten 30 Jahren ein paar Fragen klären, das stimmt. Aber auch natürlich in den nächsten 30 Jahren verändert sich was. Also das ist ja, liegt ja auf der Hand. Schauen Sie, viele von uns sind Experten. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Ich bin auch ein bisschen Experte. Und wir Zukunftsforscher reden von der Devaluation des Expertentums. Und was heißt das? Der Bedeutungsverlust des Expertentums. Ich habe hier unten ein paar Experten aufgeschrieben. Ärzte, Apotheker, Ingenieure, Berater, Wissenschaftler, ich bin auch dabei und so weiter. Was machen die alle gleich? Die wissen viel. Haben ein bisschen was gelernt, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und das Geschäft besteht daraus, ich nehme immer das richtige Stück Wissen raus und gebe es weiter und nehme dafür Geld. Bei den Ärzten heißt das Diagnose und Therapie, bei uns Wissenschaftlern heißt das Studie, bei Ihnen, also die Agenturen machen das genauso, heißt das irgendwie Projekt, keine Ahnung. Wir machen immer das Gleiche. Und jetzt rede ich nicht über Sie, sondern über mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 2028, über das Jahr sollte ich ja reden, dass es 2028 einen Zukunftsforschungscomputer gibt, der mehr Zukunftsszenarien auf seiner Festplatte gespeichert hat, also in der Cloud selbstverständlich gespeichert hat, als ich in diesem Kopf. Die Wahrscheinlichkeit ist bei 100%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Computer schneller ist im Raussuchen des für Sie individuell richtigen Szenarios und Weitergeben des Szenarios, schneller als ich, die Wahrscheinlichkeit ist bei 100%. Und was mache ich dann? Ich bin heute der Chairman des größten europäischen Zukunftsforschungsinstitutes. Menschen, die machen Zukunftsforschung. Was mache ich? Und warum lächle ich dabei? Weil ich in meiner Branche schon sehe, was da passiert. Es gab im deutschsprachigen Raum in den letzten 20 Jahren 5 wahrnehmbare Zukunftsforschungsinstitute. Davon sind inzwischen 2 pleite. Das ist für die Kollegen nicht schön, aber sie hätten es wissen müssen. Ja. Ah ja. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Warum? Weil die etwas nicht erkannt haben, was bei uns in der Branche passiert. Die wollten weiter Studien schreiben, also das richtige Stück Wissen rausnehmen, weitergeben, kostet pro Einzelexemplar 190 Euro. Und die konkurrieren inzwischen gegen Google und 2 Suchworte, nämlich Trend und Studie. Ja, also geben Sie die ein, seien Sie geduldig, kriegen Sie hunderte kostenlose Zukunftsstudien. Wer von Ihnen soll da 190 Euro dafür ausgeben? Das macht kein Mensch. Das ist Quatsch. Die verlieren, die gehen pleite. Die anderen in meiner Branche, die auch Forschung machen, die machen Studien, die nehmen aber das Wissen, gehen in die Unternehmen rein, nehmen die bei der Hand und begleiten sie auf Veränderungsprozessen. Treten sie ein bisschen in den Hintern, motivieren sie und so weiter. Da steigen die Tagessätze. Die einen verlieren, die anderen gewinnen. Was ist der Unterschied? Die wollten Experten bleiben, die wollten ihr Wissen verkaufen. Die anderen sind zu Begleitern, zu Coaches geworden. Falls Sie in irgendeiner Expertenbranche arbeiten oder von sich sagen, dass Sie Experte sind, dann werden Sie über die nächsten 10 Jahre zum Coach. Oder Sie haben ein echtes Problem. Und das führt in den Märkten, jetzt kommt der Punkt, auf den ich Sie vorhin hingewiesen habe, dass es nicht für alle gilt, das führt in den Märkten zu einer interessanten Entwicklung. Das hier ist die Kundenpyramide der Vergangenheit. Ja, also typische unten, so die Discounter dieser Welt, oben Premium und der riesige Standardbereich in der Mitte, in dem die meisten von Ihnen Geschäft gemacht haben. Das, was Digitalisierung tut, Digitalisierung macht den Standard weg. Der schmilzt. Im Augenblick ist er noch ein bisschen da, in Zukunft ist er weg. Dann haben Sie das als Kundenpyramide und das ist keine Pyramide, sondern irgend so eine Eieruhr. Ja? Und Sie sehen, Standard ist weg, es gibt ein großes unten und ein bisschen größeres, aber kleines oben. Economy, Masse, Premium. Das hier unten ist getrieben durch Preis-Leistungs-Logik. Also ein Kunde möchte, dass ein Anbieter das Qualitätslevel des Kunden erkennt und ihm dafür den besten Preis macht. Und da gibt es Kunden, die vertrauen der also den Digitalgeschichten, das sind die Roten. Und es gibt immer noch Kunden, die vertrauen, nicht mehr so viele, aber immer noch, die vertrauen Menschen, das sind die Weißen, die Gelben hier. Ja? Das ist das Coaching-Segment hier. Das ist dort, wo Medien, wo auch Radio digital wird, datengetrieben, wo quasi jeder Hörer seinen eigenen Radiostream bekommt, weil ich inzwischen Radiostreams so genau, also so Musik und Information und Moderatorenstimme und auch Werbebotschaften, so genau auf den zuschneiden kann, dass ich für Sie hier 400 habe. Hier oben ist der Premium-Bereich und der funktioniert völlig anders. Der Premium-Bereich, den nennen wir Zukunftsforscher den Identitätsmanagement-Bereich. Dort wollen Menschen durch die Benutzung eines Produktes oder eines Service anderen Menschen zeigen, dass sie besonders sind. Dass sie besonders öko sind, dass sie besonders heimatverbunden sind, besonders sportlich, besonders jung, besonders innovativ, besonders reich und so weiter. Es gibt so 30 Identitäten, die Menschen darstellen möchten. Die wollen sozusagen zu einer Community dazugehören. In diesem Bereich, in diesem oberen, geht es nicht nach Preis-Leistung. Da ist die Marge höher. Und hier wird auch nicht individualisiert, weil hier brauche ich genau das Gleiche. Es müssen alle das Gleiche hören, damit sie sich in einer Community fühlen. Um das jetzt nicht zu weit zu treiben, so viel Zeit haben wir nicht. Das, was wir bisher als Radio verstehen, als UKW-Radio, ist hier oben. Und Sie können unschwer erkennen, dass das ein bisschen kleiner ist, als es bisher war. Ja? Hier unten, in diesem Bereich, können Sie aber mehr Geld verdienen. Sie müssen nur ein bisschen anders handeln. Sie müssen ein bisschen digitaler als bisher handeln. Und dieses Digitale, da gibt es noch eine Sache, auf die ich Sie hinweisen möchte, weil das aus meiner Sicht viel zu kurz kommt in den Diskussionen in Ihrer Branche. Und ich will das machen mit einem Beispiel also hat mit Ihnen gar nichts zu tun, ist ein Comedy-Theater in Spanien, in Barcelona. Sie sind kein Comedy-Theater, ich weiß. Aber die haben ähnliche Probleme wie Sie. Es ist Konkurrenz entstanden, die waren billiger, da ist keiner mehr hingegangen. Blöd. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, jetzt müssen wir Geschäftsmodell umstellen, jetzt werden wir digital. Die haben gesagt, wir schlagen die Konkurrenz mit eigenen Waffen. Wir sind billiger als billig, wir sind kostenlos. Kommt rein, es ist kostenlos, setzt euch hin. Da war das Ding wieder voll. Ist halt nur ein blödes Geschäftsmodell. Ja, klar. Moment, geht weiter. Deshalb haben die an jedem Sitz ein Tablet rangeschraubt. An jedem Sitz. Das Tablet hat hier oben eine Kamera und beobachtet den Menschen auf dem Sitz. Und ich habe vorhin über Emotionserkennung gesprochen. Falls Sie das vorhin in die Science-Fiction-Schublade geschoben haben, holen Sie es bitte jetzt wieder raus. Weil es ist heute da und es ist kostenlos. Sie kriegen, es ist Freeware. Diese Kamera zählt, wie oft die Frau lacht. Hat 50 Mal gelacht, kostet 15 Euro. Paper Laugh. Ja? Und das ist cool. Das machen innovationsaffine oder digital affine Unternehmen heute. In Deutschland, in Österreich, überall. Die suchen, sie haben ein Produkt, suchen sich einen digitalen Weg, auf dem sie das verkaufen und im besten Fall verdienen sie mehr. Super. Wenn Sie einen Zukunftsforscher fragen, ist das, was Sie da sehen, also dafür brauchen Sie so Apps und so Zeug, ja? E-Commerce. Wenn Sie einen Zukunftsforscher fragen, ist das, was Sie hier sehen, nur 10%. 90 auf diesem Weg von jetzt nach 2028. 90% haben wir noch gar nicht gesehen. Und 90% sind das Wichtige, das sehen Sie hier. Das ist der Monitor, den nur der Künstler auf der Bühne sieht. Also dieses Ding. Ja? Ich schaue hier manchmal drauf, Sie können hier nicht drauf schauen. Und der hat jetzt noch 20 Minuten in seiner Show, der sieht, es gibt 56 Sitze, Platz 10 und 12 sind grün, die lachen, das sind die hier. Platz 11 und 14 sind rot, die wollen Geld sparen, das sind die hier. Sie sehen übrigens auch noch, ich gehe mal kurz zurück, das hier ist der Technologieaffine. Der hat die Technik verstanden. Ja? Der weiß, die Kamera zählt, wie oft der Mundwinkel sich nach oben bewegt und hält seine Mundwinkel zu. Ja? Nur nebenbei. Frage, was macht dieser Künstler auf der Bühne? In Klammern der Moderator in einem Radioprogramm. Mit der Information, dass 11 und 14 gerade nicht lachen und rot sind. Macht er seine Show weiter und dann bleiben die rot? Gibt es ein paar, das sind die Schlechten. Wenn der gut ist, dann geht er die Treppe runter und geht zu 11 und bringt 11 nach grün. Und wenn 11 grün ist, geht er zu 14 und bringt 14 nach grün. Und am Ende des Tages hat er alle grün. Und hat am meisten Geld verdient. Und ich will Sie nur auf eine einzige Sache aufmerksam machen. Dieser Comedian auf dieser Bühne wird an keinem einzigen Tag in seinem weiteren Leben, in seiner Karriere nie mehr ein Standardprodukt abliefern. Sein Produkt wird an jedem Tag individuell und situativ angepasst sein. Auf Basis der Daten, die da zurückkommen. Und wenn Sie ein Wort suchen für individuell und situativ zusammen, dann heißt das jedenfalls bei uns in der Wissenschaft adaptiv. Meine Frage ist, wie sieht adaptives Radio aus? Wie sieht adaptive Musikstreams aus? Wie sieht adaptive Information aus? Wie sieht adaptive Werbung aus? Auf diese Frage werden wir nicht heute, aber irgendwann in den nächsten 10 Jahren eine Antwort brauchen, weil die Branchen um uns herum gehen schon lange dahin. Das ist die Antwort, also selbstfahrende Autos, ist die Antwort der Automobilbranche auf die Frage, wie mache ich Autofahren adaptiv? Bei selbstfahrenden Autos ist es völlig wurscht, ob das elektrisch fährt oder mit Verbrenner, das ist völlig egal. Die Frage ist, was tue ich da drin? Wenn das Auto erkannt hat, was ich in den nächsten 2 Stunden tun möchte, also ob ich da drin ein Dinner zu zweit haben möchte oder schlafen möchte oder mit meinen Kindern spielen möchte oder meine Arbeit machen möchte, dann muss ich da Innenraum umbauen. Und deshalb sind diese Teslas, die Sie da sehen, die zwar selbst fahren können, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eingefahren sind, ich fahre das Ding jeden Tag, das Ding ist furchtbar. Weil wenn ich von mir zu Hause nach Berlin fahre, fahre ich 2 Stunden und muss die Hände auf den Knien haben. Fahren Sie mal 2 Stunden mit den Händen auf den Knien. Da haben Sie das Gefühl, das klaut mir gerade 2 Stunden. Wenn der Innenraum sich umbauen würde und ich da drin alle Dinge machen könnte, die ich tun würde, dann wäre es ein adaptives Auto. Und deshalb werden die Autos der Zukunft auch nicht diese Teslas sein, sondern eher diese Vans, die sich dann, egal, nicht Ihre Branche. Das ist der Hausbau. Auch dort wird es adaptiv. Also Hausbau ist ja eine Branche, die von sich gar nicht denkt, dass da irgendwas mal sich jemals ändern wird. Dieser Mensch, den kenne ich ganz gut, der hat einen 3D-Drucker. Der ist nicht so klein und kommt nicht Plaster raus, sondern der ist ein bisschen größer und es kommen Häuser raus. Dauert 20 Stunden. Geschäftsmodell, Sie fahren Wochenende nach Mallorca. Der räumt aus, reißt runter, druckt neu, räumt wieder ein. Ja, Sonntagabend kommen Sie zurück, haben ein neues Haus. Und das Wichtige ist, das neue Haus sieht anders aus als das alte, sonst macht es keinen Sinn. Ja? Also Sie haben Kinder bekommen, da brauchen Sie mehr Zimmer, Kinder sind raus, da werden die Zimmer größer. Das Haus passt sich Ihrer Nutzungssituation an, selbst der Inbegriff also für Ewigkeit. Das Haus wird adaptiv. Das billigste gedruckte Haus steht in den USA, kostet unter $10,000, ist ein bisschen klein. Das größte steht in China, das ist ein bisschen größer, ist eine Villa, dauert 4 Tage, ja? Nicht 20 Stunden, sondern 4 Tage. Sie müssen eine Woche nach Mallorca, also Vorsicht. Kostet 140.000. Setzen Sie die 140.000 auf so eine exponentielle Funktion hier unten hin und warten mal, was in 5 und was in 10 Jahren passiert. Wir glauben 20.000. Der Typ hat auch einen Drucker, der druckt aber nicht hartes Zeug, also keine Häuser, sondern weiches Zeug, der druckt menschliches Gewebe. Der will Herzen drucken. Wenn er das schafft, ist das ein ziemlich großer Ersatzteilmarkt, wie man sich vorstellen kann, ja? Übrigens einer der Gründe, warum die Lebensspanne auf 120 ansteigt. Einer von 3 großen Gründen. Hat er noch nicht geschafft, im Augenblick druckt er menschliche Adern. Die funktionieren allerdings schon. Und er ist total sicher, ich werde irgendwann Herzen drucken. Der hat einen Sohn, der Sohn sagt, Vater, ich nehme deine Maschine, dieses Gerät, diesen Bioprinter. Ich drucke nicht menschliches, sondern tierisches Gewebe. Warum? Nicht wegen Tierherzen, das gibt es wahrscheinlich kein Geschäftsmodell für. Wegen Steaks. Der druckt Steaks. Keine Angst, Sie kriegen heute kein gedrucktes Steak. Und wenn Sie mit dem reden, der weiß auch, dass bei Ihnen hier in Wien keiner ein gedrucktes Steak haben möchte. Der sagt aber, denkt bitte nicht immer nur an euch. Es gibt 2040 in dieser Welt wahrscheinlich 10 Milliarden Menschen. Wachsende Mittelschichten in Asien und Afrika, die wollen alle irgendwann so viel Fleisch essen wie Sie. Dieses viele Fleisch können wir nicht natürlich produzieren, kann die Welt nicht natürlich produzieren. Das Klima würde schon an dem Methan, was aus den Kühen, also Wiederkäuer, ja, aus den Kühen vorne rauskommt, würde das Klima kollabieren, aus diesen vielen Kühen, die wir dann brauchen. Es geht nicht. Wir müssen es industriell produzieren. Und der sagt halt, naja, ich drucke es. Und jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Ist gedrucktes Fleisch, oder sind all diese Innovationen, über die ich rede, gedrucktes Fleisch, ist das gut oder schlecht? Und Sie haben auf dieser Bühne, ist noch gar nicht lange her, auch schon Menschen erlebt, die sagen, das ist alles ganz furchtbar. Ja, unser Hirn geht kaputt und hört auf mit diesem Digitalisierungszeug. Und das kann man vertreten. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien urteilen Sie? Wenn ich ethische Diskussionen in Europa führe, dann kann ich darauf wetten, dass die Menschen, mit denen ich das diskutiere, sagen, oh, die Kriterien sind, ist das normal, ist das natürlich, ist das menschlich? Manche sagen noch, ist das Akt der Schöpfung, wollte der Schöpfer das? Ja? Und wenn Sie gedrucktes Fleisch an diesen Kriterien messen, dann sagen Sie, es ist nicht normal, es ist auch nicht natürlich und menschlich, minus, schlecht. Ethische Diskussionen gibt es aber auch in anderen Teilen dieser Welt. Und wenn Sie ethische Diskussionen in beispielsweise China oder in Silicon Valley oder wo auch immer, in Tel Aviv führen mit den Technologieleuten, dann haben die auch ethische Kriterien, nur andere. Die anderen sind die hier. Ist das nützlich? Ist das schädlich? Und hat das Nebenwirkungen? Ist gedrucktes Fleisch, wenn es 10 Milliarden Menschen ernährt, nützlich? Selbstverständlich. Ist es schädlich? Nee, es wäre andersrum schädlich, wenn es das nicht gäbe, weil dann müssten Sie den Menschen erklären, diesen vielen, dass sie kein Fleisch essen dürfen. Hat es Nebenwirkungen? Nee, hat es nicht. Plötzlich steht ein Plus. Ich will Sie nur auf einen, ich will Sie nicht agitieren. Sie bewerten das, wie Sie möchten, bitte. Ich will Ihnen nur mitgeben, dass es neben Ihren ethischen Kriterien, die Sie im Kopf haben, auch noch andere ethische Kriterienkataloge gibt, bei denen möglicherweise andere Antworten rauskommen. Sie reden gerade alle über Datenschutz. Wir wissen, dass Datenschutz das Wichtigste dieser Welt ist im Augenblick. Wenn Sie mit der Linke hier, Arcadius, ist einer der besten Ärzte in Deutschland, hier kriegt er gerade den höchsten deutschen Preis in seiner Kategorie. Wenn Sie mit dem reden, über Datenschutz, sagt er das. Und er hat recht. Und wenn Sie Datenschutz nach diesem linken Kriterienkatalog messen, nach diesem hier normal, natürlich, menschlich, dann ist Datenschutz ganz wichtig. Wenn Sie aber Datenschutz nach dem rechten Kriterienkatalog messen, dann ist Datenschutz die häufigste Todesursache. Und beides stimmt. Die Frage ist, welchen Kriterienkatalog möchten Sie anwenden? Letzter Mensch, den ich Ihnen zeigen möchte. Einer wahrscheinlich der klügste, den ich bisher treffen durfte. Ist Chinese, Yun Wang heißt er, ist Vorstandsvorsitzender des BGI, Beijing Genomics Institute, der größte Gensequenzierer der Welt. Und wenn Sie mit dem über seine, also über Gesundheit von Menschen reden, ja, sein Ding, sagt er als erstes, und ich will immer 10-Jahres-Prognosen haben, ja, sagt er als erstes: Sven, ich kann keine 10 Jahre prognostizieren, bei uns geht es gerade noch schneller als bei den Computerleuten. Ich kann maximal 5 Jahre. Dann sage ich: Ja, mach mal 5. Dann sagt er: Nächstes Jahr, 2019, werden die Kosten für die Komplettsequenzierung, die Komplettanalyse Ihrer persönlichen DNA, also Ihres individuellen Genoms, die Kosten fallen nächstes Jahr unter $100. Und er fragt: Was passiert dann? Was macht ihr dann? Wenn Sie den fragen, sagt er: Naja, 40% von euch werden, von Ihnen, Entschuldigung, werden sagen: Das darf man nicht. Die diskutieren, Politik, Medien, ach toll. Der sagt: Lass die diskutieren, die anderen 60% ist meine Zielgruppe. Die schicken mir irgendwann $100 und eine Speichelprobe. Also, ne? Und ich schicke denen zurück eine Datei auf ihr Smartphone. Da steht drin, welche Krankheiten sind in deinen Genen angelegt. Die sind da, kannst nichts machen. Und zweitens, wie muss der Bakterienmix in deinem Körper aussehen, damit diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen? Der schickt jedem von ihnen den individuell idealen Bakterienmix. Dann haben sie einen Idealzustand. Und dann gehen sie 2028 morgens auf die Toilette und drücken dann die Spülung und ein paar Sekunden, Millisekunden später haben sie ihren aktuellen Bakterienzustand. Geht auch mit der Zahnbürste übrigens. Und dann stehe ich vor dem und sage: Das klingt nach einem guten Geschäft. 60% mal 100 Euro, super. Kann ich einsteigen? Sagt der Sven: Du hast nicht verstanden. Niemand von Ihnen, sagt der, wird mir 100 Euro schicken, Dollar. Weil die Logik dieser exponentiellen Funktion, also Qualität geht dahin, Preis geht darunter. Der sagt: Ich schenke Ihnen diese Information. Weil sobald Sie das geschenkt kriegen, den Idealzustand und den aktuellen Zustand, wird bei den meisten von Ihnen das Bedürfnis entstehen, den aktuellen Zustand heute noch auf Ideal zu bringen, nicht krank zu werden. Und der Weg von da nach da, den verkaufe ich Ihnen. Ich verkaufe Ihnen Bakteriencocktails. Und Sie können sich das vorstellen, auf so deutschen Zukunftskongressen, wo ich den manchmal einlade, schmunzeln die Menschen und sagen: Der Chinese, ja? Kein Europäer kauft Bakteriencocktails, so Reagenzgläser machen wir einfach nicht. Und da schmunzelt der Chinese zurück und sagt: Leute, ihr stellt euch gerade die falsche Frage. Weil wir reden über eine Welt von 3D-Druckern. Und ihr kauft euch jeden Tag Dinge, wo man was reindrucken kann. Und diese Dinge haben Namen. Die heißen Joghurt, Milch, Wasser, Fleisch, Käse. Die einzige Frage ist: Wo steht der Drucker? Bei euch in der Küche? Thermomix 8.0 oder so? Im Supermarkt, auf der Logistik, wo steht dieses Ding? Also wer hat sozusagen die Chance erkannt? Und das führt dazu, dass Sie 2028 vor dem Spiegel stehen morgens, nachdem Sie auf der Toilette waren, und dieser Spiegel, Entschuldigung, eins zurück, sagt Ihnen: Du bist heute zu 23% krank. Und das ist Quatsch, ja, weil das kennen wir nicht. 23% gibt es nicht, 23% krank. Es gibt 0% krank, das heißt gesund, und 100% krank, das heißt krank. Und dazwischen unterschreibt in einer Viertelsekunde ein Arzt einen Zettel. Jetzt bitte ich Sie einfach nur kurz nachzudenken, was davon ist komisch. Von 0 auf 100 in einer Viertelsekunde oder heute Morgen 23%? Und falls Sie dazu tendieren, zu sagen, heute Morgen 23% kommt ungefähr hin, dann sagt Ihnen dieser Spiegel nicht nur: Du bist zu 23% krank, sondern iss heute bitte das, das, das und das, dann bist du morgen nur noch zu 15% krank. Und dann hat sich sozusagen sogar Ihr Essen adaptiv gemacht. Und deshalb frage ich Sie: Wie sieht der adaptive Radiomoderator aus? Weil Sie nicht die Branche, die einzige Branche sein werden, die drumherum kommt. Wie sieht der aus? Wie sieht der Radiomoderator aus, der für hunderttausende Hörer gleichzeitig auf hunderttausende verschiedenen Intelligenzlevels, mit hunderttausend verschiedenen Humorlevels, hunderttausende Stimmungen trifft? Wie sieht der aus? Haben Sie den schon mal getroffen? Sie werden ihn treffen. Sie brauchen ihn übrigens nur in diesem unteren Bereich. In dem oberen sind Ihre heutigen Moderatoren super. Und wie sieht der adaptive Radiospot aus? Der für hunderttausende Hörer gleichzeitig auf hunderttausende Stimmungen trifft. Wie sieht der aus? Ist das, dass ein Computer auswählt aus, was weiß ich, 20 Spots, ich schicke dem jetzt mal den? Oder ist das eher, dass dieser Computer aus, was weiß ich, hunderttausenden Schnipseln, Kleinstteilen, die er sich selber zusammensucht, in Echtzeit den Spot zusammenstellt? Ich will das nur als Frage stellen. Und die meisten, mit denen ich über sowas rede, auch in der Medienbranche, sagen, nachdem ich so eine Rede gehalten habe und wir uns in der Mittagspause am Tisch treffen, Herr Jansky, wahrscheinlich stimmt das, was Sie sagen. Ja, wenn da so viele Ihr Geld reinstecken, das kann ich ja gar nicht verhindern. Aber haben Sie einen Tipp, wie komme ich jetzt persönlich drumherum? Und Sie sehen, der Weihnachtsmann, der wollte auch aussteigen. Und das ist total, das ist menschlich. Warum sage ich, das ist menschlich? Weil wir alle, ich und Sie, wir sind Experten, wir haben so eine blaue Linie im Kopf. Der Weihnachtsmann ist auch Experte, der ist Experte für Geschenke. Ja? Bei dem steht auf der blauen Linie, Buch funktioniert immer. Sowas funktioniert immer, gibt es auch bei Ihnen in der Branche übrigens. Also auf der blauen Linie steht Buch, 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 vielleicht E-Book da hinten, aber wahrscheinlich nicht. Und jetzt wird er konfrontiert mit etwas, was der nicht versteht. Übersetzt auf Ihre Branche: Blockchain, künstliche Intelligenz, Predictive Enterprises und Quantencomputer. Das verstehen die meisten in Ihrer Branche noch nicht. Sie werden es natürlich verstehen, aber noch die meisten nicht. Und was macht ein Mensch, der nicht ein Experte, der nicht versteht, also offensichtlich ist das so eine rote Linie, was man nicht versteht, der sagt, ich bin der Experte, ich bestimme die Linie. Ja? Ich ziehe die rote runter auf die blaue, weil ich weiß, wo es lang geht. Als Weihnachtsmann sagen Sie, kriegst ein Buch. Und genau das habe ich persönlich in meinem Leben hunderte Male gemacht, als Experte. Bin in ein Unternehmen gekommen, die haben mich gefragt, wie gehen unsere Geschäftsmodelle? Und ich habe gesagt, wir haben eine tolle Studie dazu, ich erkläre mal ein bisschen was. Und dann haben die gesagt, aber da gibt es doch Blockchain. Ich habe gesagt, ach komm, Blockchain. Ich kenne das genau. Und Sie kennen das auch. Das Verrückte ist, dass technologische Innovation nichts Neues ist. Gab es schon immer. Dass es diesem Land hier so gut geht und Ihnen, liegt zu großen Teilen an technologischer Innovation. Das Einzige ist, es geht im Augenblick ein bisschen schneller. Und immer wenn wir Diskussionen darüber haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, zeige ich den Menschen dieses Plakat. Das ist noch gar nicht so alt. Es gab mal Stummfilme in dieser Welt. Ja, das kennen Sie. Vorne war Stummfilm, da war Publikum im Kino und auf der Bühne waren Musiker, die machten Musik zum Stummfilm. Jeden Abend, das war der Job, die haben nichts anderes getan. Dann kam technische Innovation, dann hat so ein Blödmann den Tonfilm erfunden. Ein echter Idiot. Da kam dieses Plakat raus, unterschrieben vom Musikerverband übrigens. Ja. Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord. Seine Konservenbüchsenapparatur klingt kellerhaft, quietscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenzen der Musiker und Artisten. Drei Argumente übersetzt auf Ihre Branche. Die Qualität ist total schlecht von diesem Digitalzeug. Es ist total gefährlich für den Kunden. Ja, macht die Marke kaputt und sowas und macht meine Marge weg. Und wenn Sie diese drei Argumente in Ihrer Branche hören oder selbst schon mal gesagt haben, seien Sie bitte vorsichtig. Fragen Sie sich, wie viele Stummfilme haben Sie gesehen in Ihrem Leben? Und finden Sie das als Kunde gut oder schlecht, nicht als Musiker? Die Frage, ob Sie es gut oder schlecht finden, liegt nur in Ihrem Kopf.
Orientierung kann so einfach sein. Von wegen. Die Wahrheit ist, ich kann das Wichtige nicht mehr vom Unwichtigen unterscheiden. Wer hat eigentlich gesagt, Informationen machen das Leben einfacher? Es ist doch so. Weiß man noch, was wichtig ist? Nein. Werden Handy, Internet, Fernsehen und Facebook zu viel? Ja. Bei all den Informationen, die auf uns einprasseln, kann ich da den Überblick behalten? Wir alle verlieren immer mehr die Orientierung. Und ich frage mich wirklich, wer heutzutage sagen kann, ich kenne mich aus. So kann man es sehen und es sich bequem machen. Oder man dreht den Spieß einfach um. Ich kenne mich aus. Und ich frage mich wirklich, wer heutzutage sagen kann, wir alle verlieren immer mehr die Orientierung. Kann ich da den Überblick behalten bei all den Informationen, die auf uns einprasseln? Ja. Werden Handy, Internet, Fernsehen und Facebook zu viel? Nein. Weiß man noch, was wichtig ist? Es ist doch so, Informationen machen das Leben einfacher. Wer hat eigentlich gesagt, ich kann das Wichtige nicht mehr vom Unwichtigen unterscheiden? Von wegen. Die Wahrheit ist, Orientierung kann so einfach sein.
Ist eine österreichische Werbung übrigens. Ja, ein Werbespot, ein Kinospot. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil Zukunft ist eine Frage des Blickwinkels. Sie können diesen Film von oben nach unten lesen und er macht Sinn. Und wenn Sie gleich draußen am Tisch stehen, in der Pause mit Menschen, die den alle noch von oben nach unten lesen, haben Sie ein tolles Gespräch. Und alle haben recht. Sie können aber auch von unten nach oben lesen. Und wenn Sie am Tisch stehen mit Menschen, die den alle von unten nach oben lesen, haben Sie auch ein tolles Gespräch und alle haben recht. Die einzige Frage ist, an welchem Tisch stellen Sie sich? Und wann gehen Sie von Tisch 1 zu Tisch 2? Und wenn Sie Verantwortung haben, ich habe auch ein bisschen für meine 3 Kinder, das sind 2 davon, für ein kleines Institut, 60 Mitarbeiter, das Geschäftsmodell, bei Ihnen ist es ja ähnlich, also vielleicht sind die Zahlen ein bisschen größer, keine Ahnung. Wenn wir Verantwortung haben, haben wir heute eine Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt, dass wir denen, die uns am wichtigsten sind, beibringen müssen, dass diese Lücke zwischen dem, wie wir eigentlich dachten, dass die Welt geht, dass unsere Zukunft wird, und dem, was technologisch in den nächsten 10 Jahren wirklich möglich sein wird, dass diese Lücke etwas Gutes ist. Weil diese Lücke ist die Chance dafür, dass meine Kinder besser leben werden als ihr Vater. Die werden länger leben, die werden länger gesund leben, die werden selbstbestimmter leben. In der Lebenszeit werden wir die Hunger- und Trinkwasser- und Energieprobleme lösen. Es kommen neue Probleme dazu, müssen wir auch noch lösen, natürlich. Aber es geht weiter. Und diesen Fortschritt, den haben die Generation meiner Eltern und Großeltern für mich geschafft. Und nun ist es, jedenfalls aus meiner Sicht, meine Pflicht, das auch für meine Kinder zu schaffen. Und ich bitte Sie, Sie wissen, die Entertainment-Budgets der Kinder steigen. Und ein großer Teil davon geht in Audio. Und das ist gut. Aber ich bitte Sie, geben Sie meinen Kindern das Entertainment, was sie wollen. Und wenn Sie im Infotainment-Bereich arbeiten, bitte das Infotainment, was Sie wollen. Und nicht das, was Ihrem Vater, mir, der irgendwann angefangen hat, vor 15 Jahren Radio zu machen und das geliebt hat. Machen Sie nicht das Radio, was ich vor 15 Jahren liebte. Gehen Sie bis 2028 in das Radio, was die 2028 lieben werden. Dann werden Sie richtig Geld verdienen. Und Sie werden mehr Geld verdienen, weil Audiokonsum steigt, weil Audiokonsum besser abgerechnet werden kann und weil er besser ist für Menschen. Bitte Sie, machen Sie einfach mit. Und falls Sie denken, dass das Quatsch ist, dass man diese Welt verhindern soll, dann versuchen Sie nicht, es zu verhindern. Es wäre gemein gegenüber meinen Kindern. Dankeschön. Schöne Zukunft.